Absoluter Themenwechsel jetzt. Wir kommen jetzt zu einem Gast, der 20 Jahre alt ist und der wohl bekannteste Bestatter Deutschlands ist. Denn er berichtet über seinen Beruf und über das Tabuthema Tod in den sozialen Netzwerken. Es folgen ihm Millionen. 1,7 Millionen waren es jetzt, glaube ich, auf TikTok alleine. Und wir wollen diesen Mann kennenlernen und wir wollen über das Thema sprechen. Hier ist Louis Bauer. Ein Thema mit in diese Runde, wo ganz viele Menschen, auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Studio, zu Hause an den Bildschirmen, alle starke Gefühle haben. Mhm. Es gibt welche, die wollen sich damit überhaupt nicht beschäftigen. Es gibt vielleicht welche, die vielleicht gerade einen Angehörigen, Freund haben verabschieden müssen und das mit ganz viel Trauer verbinden. Und dann gibt es welche, die einfach neugierig sind und ganz viel von dir erfahren wollen. Du bist quasi in einem Familienunternehmen groß geworden. Dein Großvater war schon Bestatter. Dein Vater war Bestatter und du hast schon mit 14 Jahren mitgeholfen im Betrieb. Was gefällt dir an diesem Beruf, der für so viele Menschen ein Tabu ist?
Ich glaube, es ist auch diese Vielseitigkeit auf der einen Seite. Kein Tag ist wie der davor. Aber was eigentlich ganz am Ende immer über allem steht, ist, dass du Menschen, die gerade in einer ganz schwierigen, blöden Situation sind, helfen kannst. Und das ist so super individuell. Also die eine Familie, die trauert auf die ganz eigene Art und Weise und dann ist wieder ein Fall, der ist wieder ein bisschen komplizierter. Aber am Ende sitzen alle bei dir, die wollen nicht bei dir sitzen, aber du sitzt trotzdem da und musst dich irgendwie aufs Gegenüber einstellen, musst denen helfen und bekommst, so traurig das ist, aber auch ganz viel Dankbarkeit wieder zurück, weil du diese Situation, die unrettbar ist, du kannst es nicht rückgängig machen, aber du kannst die Situation irgendwie ja nicht auffangen, aber du kannst es so gut und würdevoll und schön wie möglich gestalten. Und ich glaube, das in Kombination mit dieser Vielseitigkeit macht den Beruf des Bestatters für mich schon zum Traumberuf, könnte ich schon so sagen. Ja.
Ist denn Empathie, also die Fähigkeit, sich in sein Gegenüber einfühlen zu können, ist das ein Plus in dem Beruf oder ist das eher ein Hindernis? Weil ich rede jetzt von der emotionalen Belastung, die das Ganze ja auch mitbringt, wenn man als junger Mensch solche Gespräche führt jeden Tag, ne?
Nee, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, gerade sich auch in das Gegenüber ein bisschen reinspüren zu können. Das heißt nicht, dass man das Gleiche fühlt, weil das geht nicht. Mhm. Das funktioniert nicht. Du hast Leute vor dir sitzen, die haben ein ganz heftiges Schicksal erlebt. Wenn du denen sagst, ja, ich verstehe dich, nein, überhaupt nicht. Katastrophe, ja. Aber du kannst trotzdem versuchen, einfach für die Leute da zu sein und musst dich, wie gesagt, hatte ich ja gerade schon gemeint, auch auf das Gegenüber einstellen. Und genau dafür ist auch dieses in das Gegenüber reinversetzen können, gerade so wichtig, weil du Situationen hast, wo die Familie das Thema mit Humor aufnimmt und dann sitzt du da und machst vielleicht auch ein paar Witze mit, weil in der Situation tut es denen gerade gut und am nächsten Tag sitzt du bei einer Familie, die starrt dich nur an und du musst versuchen, irgendwie durchzukommen und dann sind das die Situationen und deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig.
Also Gespräche mit den Angehörigen gehören dazu, zu deinem Alltag. Was denn noch? Also kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht?
Ja, auf jeden Fall. Also super unterschiedlich. Natürlich ist ein ganz, ganz essentieller Teil des Jobs die Versorgung von Verstorbenen. Also wir kümmern uns natürlich um die Person, weil sobald der Mensch stirbt, ja, sind wir im Spiel, ganz klar. Also die Abholung von den Verstorbenen von zu Hause, aus dem Pflegeheim oder auch aus dem Krankenhaus. Mhm. Dieser technische Aspekt, der auch handwerkliches Geschick erfordert tatsächlich. Ja. Das ist gar nicht so leicht. Es ist ein Handwerk, das kann man schon so sagen, was man auch lernen muss.
Und wieso ist es bei der Abholung handwerkliches Geschick erforderlich?
Naja, ich kann ja mal ein Beispiel machen. Also es gibt dann natürlich Fälle, da hast du irgendwie Bereitschaft, dann ist abends 23 Uhr, klingelt das Handy, dann ist da jemand verstorben, die Person liegt aber gerade ganz ungünstig im Flur, im vierten Stock, im Hochhaus, ganz enge Treppe, kein Aufzug und wiegt 120 Kilo. Mhm. Und das gehört auch zur Realität, ja. Und dann musst du auch teilweise schon kreativ werden und musst dir überlegen, okay, wie machst du das jetzt am schlausten technisch, ja, 120 Kilo, das muss man auch erstmal runtertragen aus dem vierten Stock und musst aber gleichzeitig irgendwie trotzdem auch noch die Familie mit auch betreuen irgendwie, musst denen sagen, was passiert jetzt als nächstes, sie sind in einer absoluten Ausnahmesituation und musst es dann noch irgendwie würdevoll eben machen und das ist schon so der technische Teil des Berufs auch.
Das heißt, dann hast du den verstorbenen Menschen dann irgendwann bei euch im Unternehmen und was passiert dann?
Dann kommt die Familie Und dann geht es natürlich auch um die ganze Planung, wie es dann weitergehen soll, auch mit der Person. Was soll es für eine Bestattungsart werden? Wie geht es da weiter? Ganz viel Zettelkrieg, ganz, ganz viel Papierkram gehört natürlich auch dazu, weil dieser Mensch, der muss ja aus dem System Erde irgendwie ausgebucht werden. Oder nicht ausgebucht werden, sondern man könnte sagen, der Status ändert sich. Ja? Und das muss ja auch überall erfasst werden und dass das auch alles eine Richtigkeit hat. Und
das Dokumentationspflichten genau. Bis zum Letzten.
Richtig, ja. Richtig. Mhm. Standesamt, Sterbeurkunden, Wartezeit hier, Wartezeit da. Also wer schon mal auf dem Amt war, der kennt das. Das gleiche Spiel haben wir natürlich auch. Und das übernehmen wir natürlich auch für die Familie. Aber auch natürlich halt die Planung. Und da geht es auch als Bestatter darum, du hast das vorhin angesprochen, du musst ein bisschen das Gegenüber auch lesen können. Was könnte für die Person in der Situation gerade helfen und irgendwie gut sein? Mhm. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten.
Also ich kann mir das noch total vorstellen, bis zu diesem Punkt ein empathisches Gespräch zu führen, auch ein bisschen zu trösten, mhm. zu beraten, jemanden von Dokumentationspflichten zu entlasten, der natürlich gerade was völlig anderes im Kopf hat, wo ich dann so denke, oh, das könnte ich nicht, ist, wenn es darum geht, die toten Menschen vorzubereiten. Also du balsamierst sie ein, du trägst Make-up auf, mhm. Du nähst den Mund zu, damit er nicht offen steht, und kümmerst dich einfach um den Körper, der natürlich sofort anfängt, sich zu zersetzen. So ist es halt. Und du versuchst, diesen Prozess aufzuhalten mhm. für ein paar Tage. Gerade bei Überführungen ins Ausland, habe ich gelernt, ist das ganz, ganz wichtig. Gibt es dann auch wieder Vorschriften, die mhm. du einhalten musst. Da du ja mit 15, also mit 14 schon angefangen hast, hattest du da nie so ein Gefühl von, ich will jetzt gar nicht sagen, Widerstand oder vielleicht auch Ekel, mit einem toten Menschen umgehen zu müssen? Da sind Unfallopfer natürlich auch da, die du herrichten musst. Also wie gehst du damit um?
Da gab es eine Situation, die das für mich auch so ein bisschen ausgemacht hat. Und zwar, du hast natürlich gerade diese ganzen technischen Aspekte angesprochen, die auf jeden Fall da sind, weil ein verstorbener Mensch oder ein Mensch generell, sobald er verstirbt, verändert sich sehr, sehr stark. Also da ist eine ganz heftige Kurve, die ist mal heftiger, mal nicht so heftig, aber die ist da und das mhm. haben viele nicht auf dem Schirm. Deswegen gibt es diese Schritte, die du gerade auch angesprochen hast, also dieses Waschen, Versorgen, es wird auch viel genäht. Und es gab eine Situation, da hatten wir einen schwierigen Fall vor uns, also da waren diese Schritte auch auf jeden Fall notwendig. Und ich hatte dann eben die Versorgung gemacht, habe den Verstorbenen angekleidet, in den Sarg gelegt und habe die Familie dann reingeführt. Und die hatten den Verstorbenen zuletzt im Krankenhaus gesehen, mhm. mit Schläuchen drinnen, ne, auf der Intensivstation irgendwie. Das ist einfach keine tolle Atmosphäre, ist es grundsätzlich ja eh überhaupt nicht. Und dann geht die Familie in den Raum mhm. und schaut den Verstorbenen kurz an. Und das Erste, was die gemacht haben, die haben sich umgedreht. Ich stand dahinter und die ist mir in den Hals gefallen und hat sich einfach bedankt. Und da war ich auch erst einmal ganz kurz ein bisschen perplex, muss ich ehrlicherweise sagen.
Warum? Weil sie durch dich den Verstorbenen mit einem anderen Bild, mit einem anderen letzten Bild memorieren können?
Genau das. Du hast das genau auf den Punkt gebracht. Okay. Weil die hatte dieses Bild im Krankenhaus. Die mhm. hatte diesen schlimmen Anblick. Jetzt liegt die Mutter da mit den Schläuchen drinnen, qualvoll, vielleicht war es ein schwieriger Tod. Das passt nicht zusammen. Und dann kommt diese Abschiedssituation, wir haben unsere Arbeit vorher schon gemacht und dann ist es nicht mehr so. Da ist diese Würde wieder ein Stück weit zurückgegeben, die eben gefehlt hat irgendwie 4 Tage davor. Und dann, ja.
Zu fragen, weil ich habe dich eigentlich gefragt, wie du damit umgehst.
Ach so, emotional, ja, sorry, ja.
Ne? Und das will ich, weil das finde ich so wahnsinnig faszinierend, weil ich stelle mir vor, da ist ein 14-jähriger Junge, der arbeitet im Familienunternehmen, da sind tote Menschen, da sind ja auch Mitschüler und Mitschülerinnen, die in irgendeiner Form reagieren auf diesen Beruf. Und also ich hatte früher als Kind immer Albträume, dass irgendwas Totes unter meinem Bett liegt. Ich meine, bei euch war das ja so, nicht unter deinem Bett, aber ja, aber irgendwie eine Etage tiefer so ungefähr. So stelle ich mir das zumindest vor. Hast du dann nie Angst gehabt oder Zweifel, dass das der richtige Beruf für dich ist? Du hättest ja auch Florist werden können. Das wäre irgendwie so ein bisschen bunter.
Hätte ich, ja, hast du recht. Nee,
ja.
Nee, also ich glaube, dadurch, dass es zu Hause immer so das normale Thema war, war das nie für mich ein Problem.
Wann hast du zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen? Wie alt warst du da?
Also auf jeden Fall, bevor ich lesen konnte. Mit 5.
Also unter, oh, okay.
Kann man mit 5 lesen?
Mit 6, 7 fängt man okay. an.
Kommt ja. auf das Kind auch viel drauf an.
Ja. Ich konnte nicht lesen, ja. Schon,
ne? Aber einige, also es gibt Kinder, die lernen das dann mit 5, andere lernen das dann mit 10.
Ja. Giovanni hat schon ganze Romane geschrieben mit 5 Jahren zum Beispiel.
Ja, so sehe ich aus.
Ich konnte nicht lesen, auf jeden Fall sehr, 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 sehr früh. Also für mich war das, ich glaube, ich musste nie über diese Hürde gehen, ja.
Also, weil es so normal war für dich.
Ja, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wir sitzen am Abendessen, die ganze Familie, wie wir hier in dieser Runde sitzen. Und jeder darf von seinem Tag erzählen, ja. Irgendwann war ich an der Reihe und was hast du rausbekommen, wurdest du abgefragt in der Schule irgendwie. Und mein Vater war auch an der Reihe. Und dann erzählt er halt ganz normal, so wie ich jetzt auch im Übrigen rede mit euch, ja, was da so passiert. Und dann ein heftiger Fall irgendwie, was da für Dinge passieren. Aber so normal, dass diese Normalität, die das Thema für viele nicht hat, aber trotzdem übergesprungen ist auf, glaube ich, mich über die ganze Zeit. Und das ist aber nicht bei jedem so, ja.
Was haben denn deine Mitschüler gesagt? Haben die sich getraut, dich zu besuchen?
Es gab einmal tatsächlich eine Situation, da war ich gerade ganz frisch in der neuen Klasse und dann wollte ich mit einem Kumpel was machen. Und ich habe ihn eingeladen zu mir nach Hause. Und er hat so ein bisschen rumgedruckst und wollte irgendwie nicht. Und ich sage, hey, ist doch cool, kommst du vorbei, können wir ein bisschen was machen. Und irgendwann ist er dann rausgerückt mit der Sprache. So, und die Eltern haben gesagt, nee, zu dem gehst du nicht, weil der hat die Leichen im Keller, da gehst du nicht nach Hause. Und ja, das war dann so eine Situation. Und dann habe ich denen das erklärt, fand ich natürlich erstmal ziemlich lustig. Habe ich gesagt, nein, nicht in dem Keller.
Okay, wenn du heute Zeitsprung auf, ja gut, ist noch nicht so ein großer Zeitsprung, du bist ja 20, aber so 14 Jahre. Wenn du heute auf einer Party bist,
ja,
man lernt sich so kennen, man hat vielleicht irgendwie eine Frau, die irgendwie, die man gut findet, ein junges Mädchen und so, und die fragt dich dann nicht, was ist deine Verrücktheit, sondern was ist dein Beruf? Und du sagst dann Bestatter. Was kommt denn dann als Reaktion?
Sagt er überhaupt Bestatter?
Genau, sagst du das überhaupt?
Fühlst du da sensibel da zum Thema?
Also, wenn die Frage so direkt kommt, dann nicht. Also, ne, ist halt einfach der Beruf. So ist es halt einfach, ganz offen und ehrlich. Aber also die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Also, manche können mit dem Thema gar nichts anfangen und dann merkst du schon so ein bisschen so, oh, hoppala, okay, der fässt ja Tote an mit seinen Händen quasi. Manche reagieren auch mit Neugierde überwiegend tatsächlich. Also die Leute haben dann Fragen. Aber in so einer Situation, ich hatte da noch nie negative Erfahrungen, eher nur lustige Sachen, dass dann die Leute mich fragen, ach, ja wirklich, und hast du schon mal einen Toten gesehen auch?
Ja.
Ja, das bringt der Beruf durchaus mit sich, ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass einige von den Fragen, die dir gestellt werden auf Partys, jetzt auch gleich kommen, weil wir haben so einen kleinen Zusammenschnitt von deinen TikTok-Videos, also deinen Videos auf Social Media, wo du aufklärst über deinen Beruf und wo du Fragen beantwortest von der Community. Da gucken wir jetzt mal rein.
Manchmal kommt es vor, dass Tote noch Gänsehaut haben. Aber wie kann das denn sein? Ist die Person am Ende doch nicht tot? Meine Freundin hat Silikonimplantate. Wenn die dann irgendwann mal stirbt, liegen dann einfach 2 so Silikonbrüste im Grab rum? Was passiert mit den Knochen von Toten, wenn der nächste Mensch beerdigt wird? Also ins gleiche Grab? Ob ich die Antwort gefallen würde? Naja, machen wir uns dran. Wenn man einen verstorbenen Erb bestattet, sind im Idealfall nach vielen Jahren nur noch Knochen übrig. Weil Knochen sind so ziemlich das Hartnäckigste, wenn es ums Verwesen geht. Wenn dann der nächste Verstorbene ins gleiche Grab soll, kommt die ganze Erde samt den übrig gebliebenen Knochen raus und danach auch wieder rein.
In diesem Sinne, Freunde, passt auf euch auf, genießt die Zeit und bis dann.
Diese Menschen, die dir da folgen, ne, sind ja Millionen. Was glaubst du, was ist das Motiv? Ist das echtes Interesse oder ist das auch ein bisschen Sensationslust?
Ich glaube, um Zweiteres wird man nicht rumkommen, wenn man so ein Thema im Internet irgendwie auch öffentlich macht, aber ich merke schon, dass das Interesse grundsätzlich riesig ist, ja.
Also es betrifft uns ja auch alle.
Und das ist der Punkt. Und ich glaube, das haben viele aber trotzdem gar nicht so auf dem Schirm. Also ja, jeder wird sterben, ne? Ja, okay, weiß man natürlich. Aber wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, also wie real das doch ist, und das lernst du auch in diesem Beruf, dass das alles, was man hat, keine Selbstverständlichkeit ist. Überhaupt nicht. Und das gibt einem auch, glaube ich, eine ganz andere Sicht aufs Leben gerade deswegen. Also du kannst von toten Menschen kannst du sehr viel in Bezug aufs Leben lernen tatsächlich. Und ja, aber die Leute, um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, die haben schon auch dieses Interesse. Ich glaube gerade auch, weil jeder dann doch irgendwie unterbewusst weiß, ja, irgendwann ist man da vielleicht auch, oder ist man selber
dran. Ich habe auch ganz viele Fragen, aber ich würde mich, glaube ich, irgendwie gar nicht trauen, die zu stellen, so konkret. Aber Leon, ihr habt, also es gibt eine Verbindung zwischen euch beiden, weil du ihn mal bei seiner Arbeit begleitet hast für ein Fernsehprojekt. Ja. Wie erging es dir dabei?
Das für mich Krasseste war, als du gesagt hast, ich hole mal einen Toten raus. Und dann ging so eine Kühlschranktür auf und du hattest diesen Sarg und hast mir gesagt, weil ich dir gesagt habe, ich kann wie du, ich kann das nicht. Und ja. Das vielleicht auch, klingt jetzt blöd, so ein Ekelgefühl, hier sieht man das. Und dann hast du mir gesagt, stell dich mal ganz weit weg und komm selber Schritt für Schritt näher. Und erst ging es gar nicht. Und dann habe ich aber mich so angenähert und am Ende habe ich mit dir diese Frau gewaschen, geföhnt, fertig gemacht für ihre letzte Reise. Und das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, weil es mir so gezeigt hat, wie würdevoll das ist und wie wertvoll das Leben ist, wenn man dem Toten Wert gibt. Und das machst du. Und deswegen war das für mich total stark, das sehen zu dürfen.
Und das fand ich auch so spannend bei dir zu sehen, weil wir hatten gerade über diese Normalität gesprochen. Du hast mich gefragt, wieso kann ich da so drüber reden, wie gehe ich damit um? Meine Antwort war die Normalität von zu Hause. Ich rede darüber, als wäre es das Normalste der Welt, was es im Übrigen auch ist, ja. Und das habe ich mit dir auch gemacht, ja. Einfach mitnehmen. Selbst entscheiden lassen, wie weit geht man jetzt. Aber hey Leon, das ist eigentlich ganz normal, was wir gerade machen. Und da hat man richtig gemerkt bei ihm, am Anfang, wie er ankam, ich weiß noch, fand ich sehr spannend. Also die ging es nicht so gut am Anfang.
Ja, weil ich ja alles eklig finde und dann so dachte ich, jetzt einen Toten anzufassen.
Genau, ihr müsst euch vorstellen, der Mann, der die Bahntür von oben anfasst, der muss jetzt gleich hier was mit Bakterien machen und so. Hat nicht so gepasst, aber das fand ich so schön und spannend auch zu sehen, wie ich dich dann schon auch irgendwie an die Hand genommen habe und diese Normalität wirklich wie über so eine Brücke irgendwie dann so langsam übergeschlagen ist. Mhm. Und man sieht das ganz schön, ich habe mir das letztens wieder angeschaut. Ich habe mal auf Stopp gedrückt und deinen Gesichtsausdruck vor der Versorgung angeschaut. Und man hat es auch gerade gesehen, schon Gesicht ist ein bisschen verzogen und dann einmal danach wieder sagt geschlossenes. Da ist so eine Zufriedenheit in Anführungsstrichen, so ein...
Ja, Leon sagt ja auch gerade, es hat was gemacht mit ihm.
Und das siehst du bildlich sogar. Und das fand ich so spannend,
ja. Luis, wenn du in einem... Würde ich gerne zum Abschluss bitten, das zu versuchen, in einem Satz zusammenzufassen. Was hast du durch den Tod über das Leben gelernt?
Ein Satz.
Kann ruhig ein Satz sein, sonst verstehe ich es nicht.
Ja, okay.
Kein Emoji.
Das Leben ist unfassbar wertvoll und wir können auf jeden Fall sehr dankbar und glücklich und zufrieden sein für das, was wir haben und sollten die Zeit, die wir haben, sehr gut nutzen. Punkt.
War Alltag, oder? Von dir, schaut einfach mal in den sozialen Netzwerken nach oder schaut in dein Buch. Schon das zweite, was du zu dem Thema geschrieben hast, können wir sehr empfehlen. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Vielen Dank.